Digital Survivor, eine Sonderfolge, vermutlich Folge 12 oder 12a. Es geht um eine Arch Linux Installation mit ZFS und encrypteten Home Dir. Das Ganze haben wir gestern schon mal mit Christoph versucht zu machen. Das war aber etwas zu ausschweifend. Und darum nehmen wir es jetzt nochmal neu auf. Leider muss ich jetzt im Moment erstmal warten, bis die VirtualBox gebootet ist. Wir installieren das Ganze mit dem Allee-Installer. Der Allee-Installer ist einfach eine Skriptsammlung, mit der man ein ISO erstellen kann, über welches man dann Arch installieren kann. Der Allee-Installer bietet wenig bis fast gar keine Konfigurationsmöglichkeiten während der Installation. Er installiert einfach ein minimales Arch auf Basis von ZFS und legt einen Boot-Eintrag an. Der Allee-Installer kann ausschließlich mit 64-Bit-Systemen arbeiten. Er kann ausschließlich GPT-Partitionen verwalten und er benötigt auf jeden Fall UEFI-Maschinen, aber sowohl 64-Bit als auch GPT als auch UEFI sind ja auch die Techniken, die man heutzutage primär nutzen möchte. Den Link zum Allee-Installer habe ich in den Shownotes drin. Und pronounce as Ails wird mir gerade mitgeteilt. Wir sind hier grenznah zu Frankreich, also sagen wir Allee. Eine Straße, viele Bäume, das ist eine Allee. So, mittlerweile ist VirtualBox gebootet. Ich habe jetzt ein Fenster vor mir, in dem ich den Installer sehe. Und dann geht's los mit der Installation. Ich schaue mir erstmal die Platten an mit LSBLK. Ich sehe SDA, soll die Platte werden, die ich booten möchte. Der USB-Stick ist als SR0, also als DVD gemountet. Ich möchte auf SDA installieren. Auf SDA befinden sich jetzt noch Partitionen von meiner vorherigen Installation. Die möchte ich jetzt erstmal entfernen. Dafür nutze ich GDISC. GDISC Dev SDA, da fiel mir jetzt auch gerade noch auf, dass ich noch eine englische Tastaturbelegung habe, die ändere ich gleich noch ab. Ich lösche die Partitionen, die drauf sind, zur Vorsicht. Grundsätzlich kann der Allee-Installer auch einfach drüber installieren, es hat aber bei einigen Tests, bei einem meiner Tests hat es nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein Fehler war oder ob der Installer es nicht kann, aber was immer funktioniert hat bisher war, wenn ich die Platte leer gemacht habe, dann ging es auf jeden Fall. So, Partitionen sind weg. Ich schreibe das Ganze auf die Platten, drücke Z für Y, tippe jetzt noch ein loadkeys.de, um eine deutsche Tastaturbelegung vor mir zu haben, dann ist das Ganze etwas einfacher vor einem Rechner mit deutscher Tastatur. So, die Platte ist leer, dann kann es direkt losgehen mit... Ah, dann schauen wir uns noch an, ob wir Netzwerk und Internet haben. Wenn wir über LAN connected sind, dann bekommen wir unser Netzwerk direkt per DHCP. Wenn es denn einen DHCP-Server gibt, bei uns hat das funktioniert. Ich ping mal noch Heise. Heise lässt sich pingen, also Internet ist vorhanden. Ohne Internet können wir nichts installieren. Der Ali-Installer lädt die aktuellen Repositories und Pakete direkt aus dem Netz. Das ist ja auch erfreulich. Dann ist nach der Installation das System auch direkt auf dem aktuellsten Stand. Jo, dann... Ich muss meinen Tisch etwas hochstellen. So klappt das besser. Wenn man jetzt nicht per LAN verbunden ist, sondern per Wi-Fi, dann gibt es das nette Skript-Ding Wi-Fi-Menu. Das wird bei mir jetzt nicht funktionieren, weil ich hier keine kein WLAN-Device auf meinem Rechner habe. Wenn man ein WLAN-Device hätte, würde man jetzt mit Wi-Fi-Menu, würde er das WLAN-Device erkennen, finden und nach WLANs scannen. Würde einem dann eine Liste der vorhandenen WLANs anzeigen, kann man dann schön per Dialogskript sich dann das Wunsch-WLAN aussuchen und den WPA-Key eintragen und dann ist man verbunden mit dem WLAN. Das wäre für die, zum Beispiel, wenn man für die Notebook-Installateure oder so, wäre das interessant. Also Wi-Fi-Menu für WLAN-Konfiguration. Gut, wir haben Netz, es kann losgehen. Alle, alle. Er prüft, ob wir im EFI-Mode gebootet sind. Das ist auch wichtig. Man muss den Stick über EFI booten. Ansonsten kann man es halt nicht installieren, beziehungsweise gibt es dann halt die EFI-Mounts nicht, über die dann halt nachher der neue Booteintrag angelegt werden kann. Das wird dann am Ende der Installation, würde das zum Fehler führen. Ich gehe davon aus, da ich es bis jetzt noch nicht ohne EFI gebootet habe, weiß ich es nicht genau, aber ich gehe davon aus, da es jetzt eben angezeigt wurde, würde der Installer jetzt auch schon abbrechen mit der Bemerkung, geht nicht. Oder würde sagen, wir können jetzt zwar installieren, aber du kannst das Ding nachher nicht booten. Hier wird mir mitgeteilt, dass es eine neuere Version gibt. Es gibt alle paar Tage oder alle paar Wochen gibt es eine neue Version von dem Ali-Installer. Meine ist jetzt die drittaktuellste. Dementsprechend ignoriere ich das und benutze die einfach weiter. Beim Kernel wähle ich üblicherweise den Stable-Kernel aus und nicht den Long-Term. Ich habe bisher keine Vorteile sehen können. Eine Zeit lang habe ich den Long-Term-Kernel benutzt von Arch Linux, aber ich konnte bisher keine Vorteile darin sehen, den zu benutzen. Die Update-Häufigkeit ist ungefähr genauso hoch wie beim Stable. Dementsprechend sehe ich da keinen Unterschied. Wir möchten systemd boot nutzen und nicht grub-on-zfs. Und zwar aus dem Grund, dass bei zwei Tests grub-on-zfs dann halt hinterher bei mir nicht gebootet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Installer vielleicht fehlerhaft war oder ob ich so falsch machen kann, man eigentlich nichts. Vielleicht habe ich gerade nur eine Version vom Installer, bei der es halt nicht geht. Aber systemd boot hat bisher auf allen Systemen funktioniert, die ich mit Ali installiert habe. Darum nutze ich das. Wenn man einen Grund hat, grub-on-zfs nutzen zu wollen, dann wird man sich da vielleicht nochmal in die Config dann halt einlesen müssen und von Hand dann halt am Boot-Environment fummeln müssen. Ich möchte eine Partition auswählen, die ich partitionieren möchte, eine Platte auswählen, die ich partitionieren möchte. Ich lasse mir das Disk-Layout anzeigen. Es ist nur eine Platte drin, STA, das ist relativ einfach, das auszuwählen. Dann lasse ich mindestens die RAM-Größe des Geräts frei. Jetzt schaue ich mal gerade. Dieser Rechner hat jetzt 4 Gig. Das ist ja nur VM, ist ja wurscht. Ich lasse mindestens die Größe des RAMs frei und erhöhe meistens dann auch ungefähr um 1000. Mache dann runde Werte. Kann man mich jetzt dafür steinigen, wenn man möchte. Also 4 Gig RAM habe ich. Ich lasse 5 Gig frei. Dann kann ich später eine Swap-Partition anlegen, in die ich zum Beispiel Hibernate machen kann und für Hibernate braucht man halt im schlimmsten Fall die Größe des RAMs. So, all data will be lost, proceed, ja. Also dementsprechend hätte man das G-Disk sich eigentlich sparen können, aber es hat auch schon mal nicht funktioniert und deshalb habe ich die Partition jetzt von Hand gelöscht. Schreddern möchte ich die Sachen nicht, das dauert zu lang und ist jetzt auch bei der VM unnütz. Hier kommt jetzt die Abfrage, wie groß die Bootpartition sein soll. Im Polen wird hier dann halt 512 oder größer, 1024 Megabyte, wenn man mehrere Kernel vielleicht vorhalten möchte, und 2048 ist die Vorauswahl. Die finde ich eigentlich ganz okay. So ungefähr partitioniere ich meine Systeme in der Regel auch. Also 2048 lassen wir drin. Er hat die Partition erstellt. Er hat das Filesystem für Boot erstellt. Und jetzt ist die Partitionierung abgeschlossen. Jetzt geht es dementsprechend, er hat nur die Partition erstellt, nicht formatiert. Jetzt geht es zum Formatieren. Nein, ich möchte keine weitere Partitionieren. Ich möchte einen Z-Pool erstellen. Ja, möchte ich, und zwar Single Disk. Jetzt schauen wir uns an, ich möchte auf SDA2 installieren. Und dann schaue ich mir unten an, wie SDA2 denn angebunden ist. Das ist DevDisk by ID, ATA, VBox, Harddisk, bla 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 bla, minus Part 2. Das wähle ich hier aus für meinen Z-Pool. Der Z-Pool wird angelegt. So, dann ESP, das ist die Boot-Partition. Da hätte ich gerne SDA1, also der Eintrag Nummer 2 unten in der Liste. Ist auch hier Eintrag Nummer 2. Setup complete, Begin Install. Ja, jetzt beginnt dann, also jetzt ist der Z-Pool angelegt und es wird installiert. Das ist jetzt die 0815 Standard-Installation, die der Ali-Installer durchführt. Anschließend, wenn das alles fertig ist, werde ich das Ganze nochmal machen, und dann werde ich euch auch zeigen, wie man dann noch eigene Datasets anlegt, bevor installiert wird, und wie man dann auch sich zum Beispiel ein encryptedes Home dann mit anlegt. Aber jetzt machen wir erstmal den Standard, damit man sieht, wie einfach, schön, toll und cool Ali doch ist. Wir können uns jetzt auch schon mal Z-Pool List auf einer zweiten Konsole anzeigen lassen, was es gibt. Es gibt hier einen 9 GB großen Pool, der heißt Z-Root, und auf dem gibt es diese Datasets, Root Default, Data Home. So, da steht noch Legacy. Das ist auch etwas, was ich jetzt im Standard-Installer lasse. Da ist jetzt alles drin, aber nachher werde ich das Ganze noch so installieren, wie mir das eigentlich eher liegt, nämlich dass die Datasets automatisch gemountet werden über ZFS und dass das alles über einen System-Dienst läuft. Denn im Moment ist es noch so, dass wir hier in /mount/etc/fs-tab. Ah, noch ist es nicht angelegt. Der Installer ist noch, ja, ist noch am Downloaden. Jetzt geht's los mit der Installation. Im Moment, also der Ali-Installer installiert generell so, dass die einzelnen Datasets dann auch über die etc/fs-tab gemountet werden. Und das ist etwas, was eigentlich niemand wollen kann 2019, wenn man ZFS nutzt, dass man die FS-Tab bemühen muss, um Partitionen zu mounten. So, und jetzt gibt es schon eine leere FS-Tab. Der Installer gibt sich Mühe. Dann warten wir das mal ab. Je nach System, je nach Internetanbindung kann das Ganze dann, je nach SSD oder drehende Platte, SD-Karte, USB-Stick, keine Ahnung, Bandlaufwerk, kann das Ganze dann auch zwischen 5 und 15 Minuten dauern. Wenn es deutlich schneller geht als 3, 4 Minuten oder 5 Minuten, dann hat irgendwas beim Anlegen der Partition nicht geklappt. Dann installiert er das Ganze nämlich in die RAM-Disk direkt nach Mount und der Z-Pool ist nicht gemountet. Bei uns ist er hier gemountet. Das können wir ja mal hier. Mount, da sieht man es dann hier, Z-Root, Root Default an Mount und Z-Root Data Home und Mount Home. Wenn es schneller läuft als 3-4 Minuten, oder dann hat das nicht funktioniert. So, hier sieht man jetzt, die FS-Tab ist angelegt. Z-Root Root Default nach Slash als Filesystem ZFS, Z-Root Data Home nach Home als ZFS und dann halt noch die Boot-Partition bzw. die EFI-Partition dann noch darüber. Das ist jetzt, wäre jetzt nicht die von mir bevorzugte Art, wie ich ein ZFS in meinem Linux-System einbinden wollen würde. Das würde ich viel lieber heute über Systemd und automatisiert machen. Und das werden wir bei der zweiten Installation, die folgt, wenn die erste hier rum ist, werden wir das dann auch berücksichtigen. Aber ich wollte einfach mal zeigen, wie der Ali-Installer so durchnudelt, dass man die Möglichkeit hat, innerhalb von einer Viertelstunde einen Rechner mit einem Arch auf ZFS basierend bereitzustellen. So. Dann, oh, jetzt wird er gleich noch ein bisschen Boot-Gedöns bauen, Boot-Environments bauen, MKINI, CPIO und die ganzen Geschichten. Das, ja, da ist er jetzt dran. Das wird jetzt dann auch ein bisschen dauern. Aber da haben wir es gleich. Jetzt können wir noch mal ein ZFS-List machen vielleicht. Dann sehen wir auch, welche Daten, von welchen Datenmengen wir bisher reden. Also wir haben jetzt schon 1,26 Gigabyte auf das System draufgenudelt. Das ist schon mal ganz beachtlich. Nachher bei der zweiten Installation wird man dann noch sehen, wie sich die Daten zusammenstellen, weil ich da verschiedene Ordner entsprechend anders, entsprechend in Datasets auch auslagere. So, und wieder MKINE-CPIO. Das Notebook bläst jetzt auch, also er hat schon ein bisschen was zu tun. Das könnte man jetzt natürlich auch abkürzen. Einfach vorspulen, skippen, schneiden. Aber dafür dauert es nicht lang genug. Also das ist jetzt gleich fertig. Ich hoffe, es wurde auch in den Shownotes schon gelesen. Es gibt hier zu dieser Ausgabe auch ein Video. Also ich erzähle hier von einer Installation, die ich gleichzeitig dann auch in dem Screencast dann halt drin habe. Und über diese, also man kann hier zuschauen, was ich tue und warum und wie. So, schauen wir jetzt nochmal ZFS-List an. Der Installer ist jetzt fertig. Ich gehe auf die zweite Konsole, mache ZFS-List, no data sets available, mache noch einen Z-Pool-List, no pools available, also fertig mit installieren, hat den Pool auch ausgebunden. Dann stehen oben noch Informationen, wie man den Pool jetzt wieder einbinden könnte. Dann mit arg-ch-root könnte man dann halt in das neu installierte System change-routen. Das werden wir auch bei der zweiten Installation machen. Der Unterschied zwischen ch-root und arg-ch-root ist, dass arg-ch-root zusätzlich noch ein paar Environment-Ordner mit anlegt. Also hier proc, sys, dev, die ganzen Geschichten, die man dann halt auch möglicherweise braucht, um ja, sein System fertig zu konfigurieren, bevor man es dann bootet. Jetzt schauen wir mal, ob ich es heute hinbekomme, in der VirtualBox irgendwie das Video nicht unterbrechen zu müssen, um das System zu booten. Okay, das sieht aber schon gut aus. Genau. Also normalerweise hätte man jetzt während des Reboots hätte man den USB-Stick rausgezogen. Ich hätte die CD entfernen müssen, aber dann hätte ich ja jetzt wild rumklicken müssen und da ist mir schon ein paar Mal die Videoaufnahme dann abgebrochen. Da bin ich jetzt ganz froh, dass das so geklappt hat. Da muss ich das Video nicht schneiden. So, wir haben jetzt hier einen Bootloader und der bootet uns unser frisch installiertes Arg mit ZFS. Username root, Passwort haben wir keins. LSBLK Mount Zroot root default on slash ZFS list hoch loadkeys.de ZFS list zpool list. Ja, das wäre jetzt die Installation gewesen. Die Wi-Fi-User hätten jetzt eben noch ein ch-root in das neue System machen müssen, denn wenn ich jetzt Wi-Fi-Menü starten möchte, dann sagt er please install Dialog zuerst. Bin ich jetzt dann aber schon in meinem installierten System gestartet, habe ich keine Möglichkeit, mir ein WLAN auszusuchen und habe auch kein Netz, um Dialog nachzuinstallieren. Dann habe ich ein Problem. Also wären die jetzt in der Situation, dass sie den Stick bitte nochmal booten würden, würden dann halt einen Change-Root in das System, also würden den Pool importieren, würden arg-change-root in den Pool machen. Und so wie es jetzt halt vor 2 Minuten auf dem Schirm auch stand, und würden dort dann erstmal machen ein Pacman-groß-s y, um die Pacman-Pakete zu aktivieren. Und hier die LAN-User haben jetzt auch noch ein Problem. Wir hatten ja eben DHCP. DHCP ist jetzt aber noch nicht an. Müssen wir erst systemctl start dhcpcd. Nämlich der DHCP Client Daemon ist das. So. Dann sollten wir gleich eine IP-Adresse bekommen. Da ist sie. Jetzt sollten wir auch wieder heise pingen können. Wir können heise pingen. Dann machen wir ein pacman-sy, um die Repositories zu aktualisieren. Die sind erfreulicherweise noch aktuell aus der Installation. Also in der Installation hat er die ja schon aktualisiert. Und dann installieren wir pacman-s-dialog. Ja, das möchten wir wirklich. Dann probieren wir nochmal Wi-Fi-Menü aus. Ich weiß, was passiert. Es kommt nämlich dann... Ach nee, das passiert jetzt bei mir nicht. Wenn wir jetzt ein WLAN-Device hätten, könnte er nach WLAN suchen, aber wir könnten uns immer noch nicht damit verbinden, weil wir noch das Paket WPA2-Supplicant brauchen. WPA oder nur WPA-Supplicant. So war es, glaube ich. Jo, WPA-Supplicant. Mit diesen beiden Paketen würde jetzt auch Wi-Fi-Menü funktionieren, wenn ich eine WLAN-Karte hätte. Habe ich jetzt leider nicht drin. Und allerspätestens nach dem Starten des DHCP-Clients, aber ich glaube, der wird dann vom Wi-Fi-Menü gerade mitgestartet, hätten jetzt auch die Wi-Fi-User nochmal die Möglichkeit, ins Netz zu gehen. Ja, das wäre die Grundinstallation Allee gewesen. Jetzt schaue ich hier mal gerade auf die Uhr. Das waren jetzt genau 20 Minuten. Und dann hängen wir jetzt nochmal 30 Minuten dran, indem ich das Ganze jetzt nochmal neu installiere. Und mir direkt dann auch noch mein ZFS ein bisschen pimpe, sodass das alles irgendwie schöner und cooler und toller ist. Jetzt muss man wieder eine Minute warten. Das ist, ich vermute, abhängig davon, welche Grafikkarte man eingebaut hat. Ich habe auch ein Intel NUC, bei dem zum Beispiel ein fertig installiertes Ubuntu im Installer kam direkt ein Bild und auf dem fertig installierten System haben wir jedes Mal dann eine halbe Minute schwarzen Screen. Ich weiß nicht, sucht da irgendwelche Framebuffer-Devices durch, bis er dann halt irgendwas funktioniert. Es wartet irgendwelche Timeouts ab. Es ist halt so. Wenn man es, ja, man kann es bestimmt irgendwie umgehen, aber es stört mich nicht so sehr. So oft installiere ich Systeme dann doch nicht, dass es mich, beziehungsweise habe ich außer auf der VirtualBox bisher bei dem Installer dieses Problem nicht gehabt, sagen wir es so. Wenn man dann bei dem Ubuntu-System auf dem Intel NUC stört es mich dann doch schon eher, weil das ist ein System, was man dann halt bei Bedarf dann anmacht und ja, dann muss der Bedarf erstmal eine Minute zurückgestellt werden, bis dann halt endlich ein Bild erscheint. Aber das Warten wird belohnt, es funktioniert nämlich hinterher, man muss einfach nur ruhig bleiben, die Ruhe bewahren und abwarten, bis es dann soweit ist. In VirtualBox kann man auch mit F12 ins BIOS, also das war die Geschichte, vorhin war ich ja jetzt im BIOS in VirtualBox. Das weiß man vielleicht auch nicht aus dem Stand, das noch am Rand. So, jetzt haben wir hier wieder den Installer, LSBLK, gleiche Partitionierung wie vorhin, es ist ja auch dasselbe System, also ich habe jetzt ein paar Mal das gleiche hier gemacht, jetzt nehme ich es halt auf. Also machen wir wieder ein loadkeys.de, wir machen ein gdisk /dev/sda, wir lassen uns die Partitionierung anzeigen, wir drücken D für Delete, die erste Partition löschen, D für Delete, die zweite Partition wird ausgesucht, weil es sonst keine gibt, W für Write, Yes. Das haben wir soweit gemacht. Dann wollten wir noch schauen, ob wir Internet haben. Wenn wir WLAN hätten, würden wir Wi-Fi-Menü ausführen. Wir haben Internet 10.02.15. Das ist genanntes VirtualBox-Netzwerk. Wir pingen einmal heise. Können auch Arc Linux Org oder sonst irgendwas, wie auch immer. Wenn heise geht, dann liegt der ganze Rest, der nicht funktioniert, an denen. So, wir sind soweit durch. Wir machen den Allee-Installer an. Running UEFI-Mode, ja, das immer. Newer Release, wissen wir schon. Stable, ja. Systemd Boot, ja. ja, wir wollen partitionieren, Disklayout 0 SDA, das wollen wir genauso wissen, 5000 Megabyte wollen wir freilassen, All Data Bibliothek natürlich, schreddern wollen wir nicht, 2048 für die Bootpartition, alles wunderbar. Partitionierung ist fertig, nein, ich möchte keine andere Platte, ja, ich möchte einen Pool, ich möchte einen Single Disk Pool, ja, ich möchte das Partitionslayout, ja, ich will die Nummer 3, da kommt der Pool drauf, created a Single Disk, okay, und dann sagen wir Stopp. Jetzt gehen wir auf die zweite Partition, auf eine zweite Konsole, loggen uns wieder als root ein, machen jetzt ein Set Pool List. Wichtig ist, dass wir an der Stelle Stopp machen, denn kurz danach wird der Z-Pool unmounted, also exported. Wir müssen ihn dann wieder importen und nachher wieder exporten, ansonsten bricht der Installer. Also genau an dieser Stelle, View Partition Layout before creating ESP, da machen wir nicht weiter und gehen auf die zweite Konsole. ZFS List zeigt uns an, was der gute Mann des Ali-Installers sich gedacht hat, wie ein System auszusehen hat. Das gefällt mir, wie gesagt, nicht ganz so gut. Zum Beispiel hätte ich gerne noch, das habe ich vom Unix-EU so gelernt und ich habe es bisher auch so angewandt und finde es ganz schön. Es gibt einen Ordner var lib pacman local ach verdammt, man macht es jeden Tag und dann vergisst man es doch, wenn man es braucht. War cache pacman, gut. Es gibt ein Varcache-Pacman, das lege ich jetzt an. Ich lege ein Dataset an, das nenne ich zroot/pacman-o-mountpoint gleich Varcache-Pacman. Huch. Und dann gebe ich dem auch noch einen Namen, zroot/pacman und das kommt dann da hinten hin und dann sagen wir hier stattdessen nämlich create. Create-o-mountpoint. So, nochmal. ZFS create-o-mountpoint gleich war cache-pacman zroot-pacman ZFS list. Ja, das hat funktioniert. Nach dem dritten Versuch. Außerdem habe ich vorhin irgendwas von Encryption erzählt. Da möchte ich jetzt auch mal noch dem Z-Pool sagen, dass er Encryption können soll. Z-Pool Set ach. Ich hatte es vor einer halben Stunde, hatte ich es doch noch vor mir gehabt. Jetzt gehe ich es nochmal suchen. Verdammt. Ich muss es noch ein paar Mal machen, bis ich es wirklich merken kann. Encryption enabled, aber es war... Es war... Ich habe mir auch natürlich meine Spickzettelseite nicht aufgelassen. Die musste ich jetzt auch wieder suchen gehen. Jetzt gehe ich wieder auf dieselbe Seite, auf der ich vor einer Stunde auch schon war. Und suche denselben Scheiß raus. Und derselbe Scheiß lautet nämlich... Da ist es. Oh, verdammt. Z-Pool set feature add encryption gleich enabled. So. Feature add encryption gleich enabled, zroot. Irgendwann werde ich es mir merken können. set zpool set feature add encryption gleich enabled zroot. Das müssen wir für den gesamten Pool definieren, dass man überhaupt in irgendwelchen Datasets unterhalb dieses Pools Encryption nutzen kann und darf und soll und will. Außerdem hätten wir gerne noch ein Feature ZFS Set Overlay gleich enabled für zroot. Overlay gleich on muss es sein. Mhm. ZFS Set Overlay gleich on für zroot. Das sorgt dafür, dass man beginnen wir anders. Unter Linux ist es per Default ja so, wenn man eine Partition mountet, dann definiert man, auf welchen Ordner die Partition gemountet werden soll. Und dann wird die Partition auch auf diesen Ordner gemountet, ob in dem Ordner schon was drin ist oder nicht. Ich könnte also auch 10 verschiedene Partitionen auf denselben Ordner mounten. Im Endeffekt sehe ich in dem Ordner dann aber das, was in der Partition drin ist, die zuletzt gemountet wurde. Bei ZFS ist es per Default so, wenn ich ein Dataset mounten möchte, zu einem bestimmten Ziel, dann kann ich dies nur dann tun, wenn das Ziel leer ist. Wenn es eine Datei gibt oder einen Unterordner, dann wird das Dataset nicht gemountet. Und wir hätten unter Linux eigentlich lieber das Linux-Verhalten, dass es gemountet wird, egal was drunter liegt. Das habe ich durch ZFS-Set-Overlay gleich on zroot definiert und zroot ist ja das oberste Dataset des gesamten Pools, also es ist der Pool und solche Settings werden halt vererbt über den gesamten Pool. Also möchte ich jetzt bei einem Dataset nicht, dass es overlaid wird, dass es drüber gemountet werden kann, dann müsste ich das jetzt dann für dieses Dataset explizit definieren. Also beispielsweise ZFS Set Overlay gleich off für zroot / Pacman oder Data Home. Ja, das müsste ich dann halt so definieren, damit das nicht gemountet werden kann. Aber das möchte ich ja nicht. Ich will ja, dass es so läuft, wie es und wie man es unter Linux gewohnt ist. So, das haben wir auch getan. Und jetzt möchte ich mir ein Dataset für meinen User Holm anlegen. Das sage ich jetzt ZFS create minus o encryption gleich on. Jetzt müsste ich noch die Syntax wissen. Minus O. Keysource gleich Passphrase. Erfreulicherweise hat man in der Installationsshell vom Ali hat man eine ZSH mit Autovervollständigung auch von ZFS-Befehlen. Sonst hätte ich die Keysource jetzt nicht gewusst. Keysource gleich Passphrase. Ich möchte nach dem Passwort gefragt werden beim Booten. Oder überhaupt beim Mounten, beim Einbinden. Minus O Mountpoint gleich / Home / Holm. Und das Ganze soll heißen zroot / Holm. Cannot create. Ja, dann hat mir die Autovervollständigung was Falsches gesagt. Oder ich lasse es einfach mal weg. Er meckert dann ja, wenn ich Encryption definiere, dann möchte er doch wissen, Key-Format ist es dann. Aha, da hat die Autovervollständigung, ich habe das jetzt auch ein bisschen irritiert. Key-Format gleich Passphrase, das wäre der richtige Aufruf. Und dann fragt er mich nach dem Passwort. Da sage ich jetzt Pullermann. Lieber würde ich Penis nehmen, aber bei Penis sagt, das wäre zu kurz. Also eher. Also das Passwort. Deshalb nehme ich Pullermann. Pullermann ist deutlich lang genug. So, ZFS List. Zroot Holm sieht aus wie ein ganz normales Dingsy, ist aber encrypted. Können wir uns jetzt auch ZFS get zroot / Holm. Schauen wir uns alle Attribute an. Scrollen hoch und irgendwo steht dann Encryption, wo steht Encryption? Wo steht Encryption? Encryption Root hatten wir jetzt schon, aber das suchen wir nicht. Wir suchen Encryption. Das ist leider nicht alphabetisch sortiert, was ich sehr schade finde. Overlay Yes sieht man hier. Achso, nee. Ich sollte vielleicht noch sagen, was ich denn überhaupt angezeigt bekommen möchte. Dann machen wir es halt. ZFS get encryption, zroot helm, encryption ist an. Und da steht auch noch, über welchen Algorithmus encrypted wird. Können wir auch schauen. Compression, ja, Compression ist auch an. Da sieht man auch Source inherited from zroot, also das ist eine vererbte Eigenschaft, und oben drüber beim Encryption sieht man dann halt bei Source nichts. Also es ist explizit für diesen Bereich, also für diesen Dataset dann halt definiert. So. Wir haben jetzt also ein encryptedes Dataset, das auch schon gemountet ist. Das ist sehr erfreulich. Das lassen wir jetzt auch mal so. So, was hätte man doch gern separat? Könnte ich jetzt opt oder solche Dinge dann halt auch noch separieren. Also jetzt wäre der Moment, in dem man dann halt seine Datasets alle anlegt. Denn noch ist das System ja leer und gleich wird ja in das System installiert. Wenn ich jetzt die Datasets direkt fertig anlege, in die installiert werden soll, dann kann ich natürlich dafür sorgen, dass das System direkt in meine aufgesplitteten, aufgedröselten Datasets dann halt installiert wird. Dann muss ich nachher nichts mehr verschieben oder synken oder sonst irgendwas, wenn ich gerne eine sauberere Unterteilung hätte. Gut, das gefällt mir aber soweit. Ich lasse das jetzt erstmal so. Je nachdem, welches System es ist, würde ich jetzt halt noch 20 weitere anlegen. Zum Beispiel hier Ardour. Ich nehme hier den Podcast, nehme ich in Ardour auf. Ardour generiert mir pro Stunde 2-3 Gigabyte an Audio-Files, und ich habe auf meinem System Autosnapshot, ZFS Autosnapshot laufen. Der erstellt mir alle 5 Minuten einen Snapshot meiner Datasets und repliziert die dann auch noch auf einen anderen Server. Und man würde dann zum Beispiel gerne ZFS Set da müssen wir jetzt mal schauen, da gibt es ZFS Set Snapshot oder Snapshot Limit. Ah ja, genau, da gibt es ein Snapshot-Limit zum Beispiel, wie viele Snapshots überhaupt erlaubt sind. Und dann gab es aber auch, ich weiß jetzt aber nicht, ob es hier mit aufgelistet ist, gibt es ein Auto-Snapshot-No. Da kann ich mich dafür sorgen, dass er halt eben, wenn es ein automatischer Snapshot ist, dieses Dataset dann ignoriert. Denn ich brauche nicht rekursive Snapshots der letzten 8 Monate von RAW-Dateien einer Podcast-Aufnahme. Die ist hinterher bearbeitet, verwurstet, und dann würde ich die MP3s gerne aufheben und die M4A, aber nicht die RAWs, die braucht kein Mensch mehr. Die hört sich niemand an, die nehmen nur unnötig Platz weg. Finde ich jetzt nicht. Steht in der Doku von ZFS Auto Snapshot aber auf jeden Fall drin. Daher weiß ich es. So. Also, zurück zum Installer. Jetzt sage ich View Partition Layout before creating ESP. Jetzt machen wir weiter mit der Boot-Partition. Ich sage jetzt, ja, mach mir Part 1. Setup complete, begin install. Ja, und jetzt beginnen dazu installieren. Refreshing Mirror. Das hat jetzt auch auf manchen Systemen auch schon dann mal 2-3 Minuten gedauert, bis es da dann wirklich losging. Womit das zusammenhängt, haben wir bisher nicht rausgefunden. Hier geht es jetzt erfreulicherweise sofort los, und das dauert jetzt dann halt wieder so lang, wie es vorhin gedauert hat, aber mit dem Unterschied, wir können jetzt machen wir einen Watch ZFS List, und dann sehen wir, wie sich langsam aber sicher jetzt Mount Cache Pacman füllt. Das müssten ungefähr 3,5 Megabyte sein, die er jetzt herunterlädt an Paketen. Es ist jetzt, wie gesagt, hier passiert das gleiche wie vorhin. Aber interessant wird es und bleibt es dann halt jetzt hier auf der zweiten Konsole, auf der wir dann halt jetzt sehen, was das System macht und wo jetzt dann halt wirklich die Daten hin hinfallen. So, 234 Megabyte, es waren rund 300, also müsste jetzt gleich fertig sein mit dem Download und dann beginnt er mit dem Entpacken und der Installation. Das sieht man dann oben gleich im Slash Mount, also im Z-Root Root Default, wird man das dann wunderbar sehen. 300 Megabyte sind heruntergeladen. Pac-Man wird nicht größer, aber jetzt beginnt sich unser Root Dir zu füllen. Er entpackt erfreulich schnell. So, wie schnell das Ganze jetzt halt läuft, können wir jetzt auch, ich beende mal diesen Watch-Prozess, wir können jetzt ein Z-Pool List 1 machen, dann zeigt er uns an, oder wir können sogar noch ein Z-Pool List minus V 1 machen, dann zeigt er uns halt alle Sekunde, zeigt er uns den an, was denn gerade auf dem Z-Pool passiert, also auf welche Platte gerade welcher Zugriff schreibend oder lesend stattfindet. Wir sehen, wie groß die Platte ist. Wir sehen, wie viel davon belegt ist. 1,2 Gigabyte. Wir sehen, wie viel frei ist. 7,8 Gigabyte. Deduplication haben wir nicht aktiviert. Dedup steht darum auf 1. Dann Capacity sehen wir hier 13,2%. Health Online. Aber ich sehe hier nicht, welcher Durchsatz gerade herrscht. Das sehe ich mit List. Status wollte ich, verdammt. IO-Stat wollte ich. Mann, IO-Stat. Jetzt sehe ich, auf welche Platte wie viele IOPS stattfinden, wie viel gelesen, wie viel geschrieben wird, sowohl in IO, also in Operations, also IOPS, als auch in Bandbreite. Wie viel Megabyte pro Sekunde? Im Moment halt nichts. Vermutlich baut er gerade Kernel oder baut gerade MKINIT-CPIO, genau, er bastelt hier gerade Zeugs rum, was nur auf CPU und RAM geht. Wenn er mit dem Zeugs aber fertig ist, dann schreibt er wieder auf die Platten, dann geht es hier weiter. Ich wollte es ja eigentlich schon anzeigen, wenn er am Entpacken ist, da hätte man dann schön gesehen, mit wie viel Megabyte er dann halt lädt und schreibt. Das habe ich jetzt leider verkackt. Naja, jetzt macht er ein paar Mal diese MKINIT-CPIO-Geschichte. Die wird dann auch nicht mehr spektakulärer werden, aber unser Watch ZFS List sollte uns zumindest anzeigen, dass sich die, ja, wenn er nichts schreibt, dann können sich auch die Zahlen nicht ändern. Ja, ein bisschen halt. Alle paar Sekunden 2 Megabyte, das ist halt das, was generiert wird mit MKINIT-CPIO. So. Aber gleich ist er damit durch. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen dran rumbasteln an dem System, um die Geschichte mit dem System D, ZFS-Mount und Auto-Mount-Gedöns. Da begebe ich mich dann auch ein bisschen auf wackeliges Eis, auf dünnes Eis. Ja, man muss schon entscheiden, ob man jetzt Eis oder Brücke sein will. Da begebe ich mich jetzt gleich auf dünnes Eis, weil ich zwar grundsätzlich weiß, was zu tun ist, mir es aber immer noch nicht sauber rausgeschrieben habe und es dann deshalb jetzt vermutlich erstmal ein, zweimal verkacken werde, bevor ich dann halt das Richtige gefunden habe. Aber ich war zu faul, es mir rauszuschreiben und im Endeffekt ist es ja auch kein Hexenwerk. Man findet es ja auch immer wieder raus. Nur so lernt man. Wenn man es dann irgendwann kann, ohne es sich aufgeschrieben zu haben, ist man sich auch sicher, dass man es auswendig kann. So. Das ist ungefähr, ich glaube, das war so ungefähr die Zielgröße, die wir vorhin auch hatten. Also sollte er jetzt gleich fertig sein. Vielleicht mache ich dann das hier schon mal aus. Ah ja, okay. Auf der ersten Konsole ist er jetzt fertig. Jetzt sind wir quasi so weit, wie wir vorhin waren. Aber wir haben ja halt jetzt noch ein zusätzliches Dataset. Das, was mir jetzt natürlich nicht angezeigt wird, weil er früher schon exportiert ist. Man geht ja davon aus, dass man jetzt nach dem Installer einfach mounten möchte. Aber das möchten wir noch nicht. Wir möchten erst an dem Zpool noch etwas arbeiten. Zpool import minus groß R slash mount. Und zwar zroot heißt unser Port, heißt unser Pool. Und dann haben wir hier eine Liste unserer Datasets. Und dann werden wir zuerst mal einstellen, dass wir das Data Home auf Home gemountet wird. Da steht hier im Moment noch Legacy. Und wir können auch ins System reingehen, dann sehen wir es ja selbst. Können wir nicht. Können wir nicht, machen wir gleich erst. ZFS set mountpoint gleich slash home für zroot. Für zroot data home. Der Grund, warum wir es nicht aus dem Arch CH-Root machen, ist, dass jetzt ja im Moment durch das minus groß R die Mountpoints unseres Z-Pools alle auf slash mount liegen. Und wenn ich jetzt in Arch CH-Root gehe und ein Dataset ändere, sodass dann halt hinterher hier stehen sollte, Mount Home, dann steht aber auch in dem CH-Root Mount Home. Und jetzt, nachdem ich das schon gemacht habe, Arch, Mount, schauen wir mal, Mount, Data Home und Mount Home. Okay. Was man jetzt auch sieht, ist mein User-Dir. Das Holm ist nicht gemountet, denn er konnte das nicht mounten. Er hat ja noch keinen Key. Es ist ja gekryptet. Das macht aber auch nichts, weil ich das ES brauche nach dem Boot. Aber jetzt mache ich ein arch-chroot slash mount. Bin in meinem System drin und sehe jetzt die einzelnen Datasets gemountet in meinem Change-Root-System. Würde ich jetzt aber einen zusätzlichen ein Dataset neu mounten, dann wäre er in meinem Change-Root-System in slash mount gemountet. Also das ist, das macht das Skript da an der Stelle falsch. Da muss man aufpassen. Da kann man sich dann auch, macht immer noch mal einen Mount-Befehl und schaut euch an, ob auch alles wirklich an der richtigen Stelle gemountet ist. So, dann können wir auch Mount-Pipe, Crap, Z-Root machen. Dann sehen wir dann auch nur die wir sehen wollen. Und das sind ja im Moment auch nur die drei, nämlich slash Warcache Pacman und slash home. Slash home Holm, wie gesagt, brauchen wir erst nach dem Boot. Das muss auch erst noch den Key, da muss erst noch der Key geladen werden. Das wäre der Befehl ZFS load key, load minus key und dann kann man minus all machen. Dann fragt er mich dann halt nach der Passphrase für zroot Holm, aber das machen wir jetzt, wie gesagt, nicht erst nach dem Neustart. Ich wollte jetzt nur zeigen, dass das auch stimmt, was ich hier erzähle. So, eben war der Mountpoint von Data Home war noch Legacy. Das liegt daran, dass der Mensch, der das Skript gebaut hat, hat nämlich hier in seinem System etcfs-tab benutzt. Das mag ich aber nicht für genau diese Geschichten. ZFS nutzt man eben damit, wenn man ZFS nutzt, ZFS kann das alles, dann möchte man auch die Power von ZFS nutzen, dass die Filesysteme selbst wissen, wo sie hingemountet werden müssen, wo sie hingehören. Deshalb kommentieren wir die ganzen Zroot-Einträge aus. Nicht auskommentieren tun wir natürlich hier den EFI-Eintrag und den Boot-Eintrag, die werden weiterhin benötigt. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass die Systeme trotzdem auch gemountet werden. Und dafür gibt es Dienste. Jetzt gehen wir mal in etc-system.d System. Da schauen wir mal rein. Da gibt es ein ZFS-Target. Dann gibt es ein... So, jetzt muss ich wieder meinen Spickzettel aufmachen. Der Spickzettel ist erneut die Arch Linux-Seite über ZFS und da gibt es nämlich einen schönen Eintrag, bei dem nämlich hier Unlock at Boot Time, und da legt man dann halt nachher noch ein Systemd-Skript an, mit dem dann halt beim Booten nach dem Passwort gefragt wird, damit das Home-Dir dann auch direkt zur Verfügung steht beim Login, beim grafischen Login insbesondere. Und da steht auch drin, nach welchen Diensten Before und After, da steht drin, Before ZFS-Mount Service und After ZFS-Import Target. Und das sind auch die zwei Dienste, für die, bei denen man dafür sorgen muss, dass sie geladen werden. Dann werden die die Datasets auch gleich sauber gemountet. Also ZFS-Mount.Service und ZFS-Import.Target. Also machen wir ein System-CTL-Enable-ZFS-Mount und ein System-CTL-Enable-ZFS-Import. Vertippt oder ZFS-Import.Target. Jo. Genau, das eine war ein Service, das andere ist ein Target. Ich glaube, das sollte alles gewesen sein. Die Wi-Fi-User, wie gesagt, jetzt nochmal pacman-s dialog und wpa-supplicant. Ist installiert. Und jetzt gehe ich aus meinem Change-Root wieder raus, exportiere den Pool. Ich schaue mal noch ZFS-List. Ja, doch, sollte alles gewesen sein. Z-Pool, Export, Z-Root. Und wenn es nicht alles gewesen ist, dann bootet das System jetzt halt gleich nicht. Aber das sehen wir in 2 Sekunden. Ich drücke schon mal F12. VirtualBox lässt einem da nicht so viel Zeit und habe jetzt einen zweiten Linux Bootmanager Eintrag. Der erste war von unserer ersten Install vorher. Da sieht man, ist auch alles gleich, außer der ID des Filesystems. Natürlich, es wurde ja neu partitioniert, neu formatiert. Wir versuchen jetzt dieses System zu booten. Es ist wieder ein Arc mit ZFS, aber jetzt sollte er die ZFS Datasets dann loadkey.de. Jetzt sollte er die ZFS Datasets dann aber so gemountet haben, wie es hier steht. Und das sehen wir mit einem Mountpipe grep z-root. Und er hat gemountet, er hat root gemountet, er hat data home gemountet, er hat pacman gemountet. Was er nicht gemountet hat, ist home holm. Jetzt versuchen wir mal ein ZFS mount zroot/holm. Und da sagt er, wir haben den Key noch nicht geladen. Dann sagen wir ZFS load minus key minus all. Einzahl. Load minus key. Entweder jetzt zroot/holm oder wenn man mehrere hat, dann halt einfach minus all oder wenn man nicht so viel tippen möchte. Dann fragt er mich nach dem Passwort. Das war, glaube ich, Pullermann. Jo, es war Pullermann. Dann sagen wir wieder ein Mount grep zroot. Homeholm ist immer noch nicht gemountet, weil wir haben ja nur den Key geladen, damit wir Homeholm mounten können. Und jetzt sollte es sich auch mounten lassen. Und jetzt ist es auch gemountet in Homeholm. Das ZFS List, das können wir auch dann schön nachvollziehen, indem wir dann halt hier irgendwas... Was haben wir im Boot? Im Boot haben wir ein VM-Linux-Linux und das kopieren wir nach Homeholm und machen wieder ein ZFS-List und dann sehen wir, dass wir, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah, jetzt 6 Megabyte. ZFS get written. Da sehen wir jetzt dann, dass Homeholm jetzt 6 Megabyte groß ist und das entspricht mit Sicherheit in etwa Homeholm der Größe des Linux-Kernels. Wäre der Linux-Kernel jetzt nicht schon von sich aus komprimiert und recht schlecht komprimierbar, wäre es jetzt einfach eine Textdatei, dann ZFS komprimiert ja auch die Datasets, dann wäre es auch, dann würde man jetzt auch sehen, dass die Datei ja deutlich kleiner ist. Also dann würde man sehen, dass die Datei 6 Megabyte hat, aber man würde auf dem ZFS-List würde man halt sehen, dass trotzdem Zetrut Holm weniger als 6 Megabyte belegt, weil da hat die Kompression gegriffen hätte, um zu sehen, wie viel Kompression, wie viel man denn schon komprimieren konnte. Um zu sehen, wie viel Kompression jetzt schon, ob jetzt schon irgendwas komprimiert ist oder nicht. Aber hier ist gar keine Kompression an. Warum ist hier keine Kompression? Warum wird hier keine Kompression angezeigt? Hat der den Pool ohne Kompression angelegt? Zpool get compression zrot. Gut, das geht irgendwie anders und steht überall auch sonst. Da bin ich jetzt einfach aus dem Konzept raus. Das liest man alles auf jeder Seite sofort nach. Darum geht es jetzt ja auch nicht. Bevor ich da jetzt rumeier, ich denke, die sich hier jetzt gerade mit der Sache beschäftigen, die wissen das ja eh, wie es abläuft mit der Kompression. So, jetzt können wir noch das Skript anlegen, mit dem wir dafür sorgen, dass wir das Home-Verzeichnis auch direkt mitbooten können. Jetzt schiebe ich mir mal den Firefox auf den richtigen Screen. Ich arbeite hier mit dem i3 VM, da macht das alles recht viel Spaß. Wir legen uns jetzt einen Dienst an, zuallererst installieren wir Vim. Oh, wir haben noch kein Netz. Das liegt daran, dass wir den systemctl enable dhcpcd systemctl start dhcpcd. Wir hatten noch keine IP-Adresse, IPA, wir haben immer noch keine IP-Adresse. Und jetzt haben wir eine IP-Adresse, also können wir jetzt auch den Vim installieren. Ja, den möchten wir. Was ich dann auch immer gerne tue, pacman-groß-r-vi. Ja, ich möchte vi deinstallieren und dann schaue ich mir an. User bin Vim. Ich mache jetzt einen Symlink von andersrum. Das mache ich nach 25 Jahren immer noch falsch. Ich habe jetzt einen Symlink gemacht von Vim nach vi, weil man tippt vi, aber man möchte Vim benutzen. Und jetzt lege ich mir eine Datei an, etc systemd /zfs-key- und dann der Name des Pools, zroot heißt er bei uns, add.service. In diese Datei schreibe ich das folgende: Unit Description. Pool Encryption Keys before systemd-user-sessions.service. Das war in anderen Anleitungen auch schon auskommentiert, aber da ich ja Home-Verzeichnisse mounten möchte oder Home-Verzeichnisse verschlüssele, möchte ich auf jeden Fall, dass es vor irgendwelchen User-Sessions startet, also die Keys geladen sind. Before gleich zfs-mount.service, das ist wichtig, denn er kann ja meine Datasets nicht mounten, solange er die Keys nicht kennt. Und zfs-import.target, er kann mich erst nach den Keys fragen, nachdem der Pool importiert ist, das ist auch soweit klar. Service. Was soll der Service tun? Type gleich One-Shot. Vertippt euch nicht, sonst müsst ihr doch mal booten. Remain after exit gleich yes. Keine Ahnung, was das macht. Das habe ich abgeschrieben. Ich habe eine Vermutung, aber genau weiß ich es nicht. Exit start user bin bash minus c. So, und jetzt kommt, das war auch in vielen Anleitungen, war da jetzt direkt der Befehl ZFS load key, bla bla bla. Das Problem ist, Systemd muss ja mit dem Boot pausieren und euch einen Prompt anzeigen. Das geht nicht, indem ich einfach nur irgendein Shell-Skript ausführe. Das läuft dann einfach durch und ich habe keinen Prompt und ich habe keinen Platz, wo ich es eintippen muss. Aus dem Grund braucht man an dieser Stelle systemd-ask-password und das, dem gibt man dann noch einen Text mit, was man jetzt gerade von einem wissen will. Passwort for. So, jetzt Prozent %j ist der Pool und Prozent %i ist das Dataset. Minus minus no tty pipe und das, was man eingegeben hat, das Passwort wird dann halt per Sternchen dargestellt und das Passwort, was man eingegeben hat, wird dann halt gepiped an den Befehl ZFS load key, den wir ja eben auch schon manuell ausführten. Und so. Und dann sagen wir noch wanted by zfs-mount.service. Das ist halt wichtig, wenn wir mounten wollen, dann wollen wir auch die Keys. Jetzt haben wir das ja schon von Hand alles aktiviert, aber jetzt steht es auch in dem Dienst nochmal drin. Wir speichern Dienst ab und können den jetzt enable, indem wir sagen systemctl enable zfs-key-zroot at holm. Das wäre jetzt explizit für den Holm. Und dann gäbe es aber auch noch eine Alternative, wie man das Ganze dann für alle, wenn man jetzt mehrere Encrypted hat. Das machen wir jetzt dann auch noch. Und zwar CP, das ist fast identisch. ZFS Key Root Service kopieren wir nach ZFS Load minus Key.Service VI ZFS-Load Key-Service. Da schreiben wir stattdessen rein Load Encryption Keys Default Dependencies No. Dependencies gleich No. Bevor ZFS Mount Service, das kann man lassen. System, ja, hätte ich auch gern drin. After ZFS Import Service. Service One Shot Remain After Exit Yes. Exit Start ist das gleiche. Und da wird es dann eigentlich brechen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich wollte das eigentlich. Ich ging davon aus, dass das nicht so geht, aber jetzt, wo ich mal durchlese, es wird auch nicht funktionieren, weil da steht jetzt, in dem Skript stehen dann drin, exec start, user bin bash minus c, user bin zfs load key minus a. Also load key minus a fragt dich dann nach der Reihe nach allen Keys für alle encrypteten Datasets. Aber das geht ja nicht ohne systemd ask passwd und systemd ask passwd kann ich ja nur ein, da muss man was drum rum bauen. Okay, vergesst das Ganze. Ich speichere es trotzdem ab, dann bastel ich danach ja weiter dran und werde dann doch stattdessen hier meinen einzelnen Key Enabler von vorhin dann halt enablen. Systemctl enable zfs key-zroot at holm. Der ist jetzt angelegt. Ja, ich würde sagen, das wäre dann alles gewesen. Dann würde ich das System jetzt nochmal rebooten und schauen, ob er mich jetzt beim Reboot nach dem, also erstmal schauen, ob er überhaupt bootet und ob er mich beim Reboot jetzt nach dem Passwort fragt. Das ist relativ am Schluss. Hier steht es jetzt, Encrypted ZFS Passwort for Zroot Holm. hinten dran ist jetzt dummerweise gerade noch eine Fehlermeldung, weil die halt genau in dem Moment dann halt kam, in dem er mich nach dem Passwort fragt. Aber hier tippe ich jetzt einen Pullermann. Man sieht auch die Quittierung durch die Sternchen. Und wenn ich mich nicht vertippt habe beim Pullermann, da hat man halt kein Feedback, dann sehe ich jetzt in ZFS List bzw. in Mount. Ich brauche Tastatur belegen. In Mount Pipe Crap Z-Root sehe ich dann halt, dass Home gemountet ist tatsächlich. Und da sollte jetzt ja auch noch ein Kernel drin sein. Home ist gemountet in VM Linux. Ich habe jetzt ein encryptedes ZFS Dataset, was nach dem Boot zur Verfügung steht, wenn ich das richtige Passwort eingetippt habe. Und dass das auch wirklich so ist, demonstriere ich nochmal, indem ich nochmal boote. Und tippe jetzt hier bei der Passwortabfrage einfach nur Return. Das ist definitiv das falsche Passwort. Und jetzt machen wir nochmal loadkeys.de und ein mountpipecrap.zroot. Und dann sehen wir, dass Z-Root Holm nicht gemountet ist. Und wenn ich jetzt in Home gehe und dort in Holm gehe, dann ist da halt nichts drin. Aber es gibt trotzdem ein Home Holm. Also als Mountpoint generieren, aber dadurch, dass wir das Setting Overlay gleich on oder Overlay gleich enabled, ich weiß jetzt nicht mehr, wie rum es war, ich glaube enabled war es. Dadurch, dass wir Overlay enableden, kann ZFS trotzdem das Ganze nachher noch mounten. Selbst wenn ich mich jetzt als User Holm, den es ja noch nicht gibt, anmelden würde. Den User Holm könnten wir eigentlich gerade noch schnell anlegen. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir sind bei 1:05. Für 2 Installationen ist das eigentlich ganz okay. Da können wir jetzt noch einfach eine Schippe drauflegen und wir installieren jetzt noch einen vernünftigen Installer. Wir hatten jetzt die ganze Zeit mit Pacman gearbeitet. Pacman ist halt das, was dabei ist. Pacman ist das Standardtool von Arc. Pacman ist aber auch irgendwie verwirrend und dumm, denn was bitte soll minus S bedeuten, um ein Programm zu installieren? Was bedeutet minus SS? Was bedeutet minus SY für ich möchte alles updaten oder ich möchte die Repositories updaten? Was bedeutet bitte, also hier, minus S, installiere mir ein Programm, suche ein Programm, aktualisiere mein Repository oder SYU für aktualisiere die Repositories und mache ein Komplett-Update vom System. Das ist eine scheiß Syntax, das macht alles keinen Spaß. Außerdem Pacman-S SXorg. Ich suche jetzt nach allem, was mit Xorg zu tun hat. Es ist hässlich, es ist unübersichtlich und die relevanten Dinge, die man wirklich sucht, die sind meistens ganz oben und hier kann ich noch nicht mal so weit hochscrollen, wie ich hochscrollen müsste, um das zu sehen, was ich suche. Minus groß S, S-Dialog zum Beispiel, da sieht man dann halt das Dialog, was wir vorhin installiert haben, das ist hier ganz oben, das ist in, jetzt sieht man nicht mehr, wo es anfängt, wo es aufhört. Ich mache mal ein paar Leerzeilen, damit man es besser sieht. Ich habe zwischendurch jetzt doch gefunden, aber hier ganz oben, Core-Dialog, das ist das, was man möchte. Jetzt kann man, und das sollte man auch tun, vietc pacman.conf machen. Da gibt es einen Eintrag color mit großem C. Den kommentieren wir aus, speichern das Ganze ab. Dann machen wir nochmal pacman-s-dialog. Dann ist es zumindest bunt, aber es ist immer noch verkehrt rum. Ne? Jetzt könnten wir pacman-ss-dialog-pipe tag, ein umgekehrtes cut. So, dann ist es richtig rum, aber nicht mehr bunt. Ne? Wir können vietc pacman, irgendwo gibt es dann auch da noch einen Parameter für, mach's doch andersrum, den ich aber jetzt auch nicht total download bla bla bla, oder gibt es den Parameter eben nicht, aber den ganzen Scheiß außer das Bund können wir uns im Endeffekt sparen, wenn wir einen vernünftigen Paketmanager nutzen. Und der vernünftige Paketmanager der Wahl ist Yay mit Y. Ja, yet another Joghurt. Es gab früher das Tool Jaurt. So, und Yay ist in Go geschrieben. Das muss kompiliert werden. Das klingt jetzt alles ganz schlimm, aber es gibt das AUR, das Arch User Repository. Und da ist das alles so schön zusammengefasst, dass das alles Spaß macht. Wir benötigen dafür aber sudo und wir benötigen einen User, der nicht root ist, denn das Kompilieren dieser User-Repository-Pakete als root ist nicht erlaubt. Das wäre auch etwas unsicher. Darum benötigen wir jetzt erstmal einen User. Ein Home-Verzeichnis für den User gibt es ja schon. Beziehungsweise jetzt im Moment halt nicht, weil ich jetzt eben das falsche Passwort eingetippt habe, um zu demonstrieren, dass auch nichts gemountet wird, wenn man es nicht will. Also machen wir jetzt erstmal ein ZFS load-key-a und dann fragt er mich nach dem Passwort, Pullermann, weil Penis zu kurz ist. Das ist halt so. Mount. Dann habe ich mich vertippt beim Pullermann. Nö. Ach so, nee, ich habe jetzt ja nur den Key geladen. Jetzt muss ich halt noch das ZFS mount-a und dann schaue ich in Holm und dann haben wir da wieder ein VM-Linux. Jetzt gehört das Home-Dir vom Holm, gehört im Moment noch dem User-Root. Den User-Holm gibt es ja noch nicht. Also machen wir ein user-add-help erstmal. Ich kann mir die Parameter nicht merken. Ich bin Debian verwöhnt. Da gibt es den Befehl add-user. Der fragt einen alles der Reihe nach. User-add. Wir wollen ein Home-Dir. Das ist -d. Das ist home-holm. Dann wollen wir eine Gruppe. Die wird automatisch auch angelegt. Das ist holm. Dann wollen wir noch ein no-create-home, also minus groß M. Das Home gibt es ja schon. Und außerdem hätte ich als Shell gerne bin-zsh. Die haben wir noch gar nicht installiert. Die werden wir noch installieren. Aber das sollte trotzdem schon mal so funktionieren, so hoffe ich. Dann müsste ich noch den Benutzernamen anfügen. So, mal schauen, ob es zsh schon gibt. Nein, zsh gibt es noch nicht. Pacman minus zsh. Ja, das möchte ich installieren. So, dann schauen wir mal in die etc passwd. Da gibt es einen Holm und der hat bin zsh als Shell. Home Holm ist sein User-Dir und es gibt auch eine Gruppe Holm. Jetzt sind wir hier in Holm, also in Home und geben jetzt change owner minus r minus groß r holm.holm für den Ordner Holm. Schauen uns das nochmal an. Jetzt gehört der Ordner dem User Holm. Wir möchten dann auch noch changemod, dass die Gruppen und jeder andere bitte keine Rechte haben. Minus rbx für den User Holm. Und jetzt ist das wirklich ein Home-Ordner, den man auch so nennen darf. Er gehört dem User Holm und niemand anderes darf drauf zugreifen. So, dann geben wir dem User Holm noch ein Passwort. Das ist einfach geheim. Wenn es geheimer sein will, dann schreibt man halt sehr geheim oder streng geheim oder super geheim. So, dann gehen wir auf eine andere Konsole, loggen uns als Holm ein mit dem Passwort geheim und bekommen dann halt ein ZSH Config Dings. Also wir haben jetzt auch schon ZSH. Wie schön. Eine Sache müssen wir aber auch noch machen. Wir haben eben gesagt, wir brauchen sudo. Also müssen wir noch erstens pacman-s sudo installieren. Und dann müssen wir die etc group konfigurieren. Und da nutzen wir die Gruppe wheel. Jo. Wir nutzen die Gruppe wheel, da fügen wir den Holm hinzu und machen ein etc, bearbeiten die etc sudoers und da gibt es relativ weit unten gibt es schon eine schöne Vorlage, genau hier. Die hier. Das Prozent wheel all, das heißt alle User aus der Gruppe wheel dürfen alles als sudo ausführen, wenn sie sich dann authentifizieren. Ohne Authentifizierung wäre dann hier unten die Zeile, da wäre no password. No password ist während einer Installation ganz nett, aber man vergisst in der Regel wieder auf mit Passwort umzustellen, deshalb nutzt man es am besten gar nicht erst ohne Passwort. Das speichern wir jetzt ab. Ein normales Doppelpunkt X geht jetzt nicht, weil die Datei auf Read-Only gesetzt ist. Deshalb müssen wir erst ein Doppelpunkt W machen. Das geht dann auch nicht. Ein Doppelpunkt W Ausrufezeichen müssen wir nämlich machen. Danach können wir ein W mit Doppelpunkt X oder Doppelpunkt Q oder nochmal als Doppelpunkt W machen. Gehen wir jetzt wieder rein, machen einen Doppelpunkt W, dann steht wieder Read-Only-Option ist set. Dann machen wir ein Q-Ausrufezeichen. So, Holm ist jetzt in der Gruppe Sudoers. Ausgeloggt habe ich ihn eben deshalb, weil die Gruppenzugehörigkeit nur beim Einloggen abgeprüft wird. Wäre der Holm schon eingeloggt, wäre jetzt dann für das Environment immer noch nicht in der Gruppe Sudoers und dürfte deshalb auch kein Sudo ausführen. Also hätte er sich eh nochmal ein bisschen ausloggen und wieder einloggen. Jetzt loggt der Holm sich wieder ein. Das Passwort war geheim. Das geben wir nicht weiter. Und sudo zsh, er fragt mich nach dem Passwort. Passwort war immer noch geheim. Und ich bin jetzt who am I? Ich bin jetzt root. Also sudo funktioniert. Sehr schön. Jetzt habe ich Exit gemacht. Dann sollte who am I ein Holm bringen. Das ist auch sehr schön. Und jetzt brauche ich noch den Befehl git. Pacman-s git. Und ich benötige gleich, um die Pakete zu bauen, noch da die Paketgruppe pacman-s base-devil. Da wählen wir alles aus. Das sind 50 Megabyte zu downloaden und 300 Megabyte zu installieren. Das dauert jetzt eine Sekunde, zwei. Das sind Sachen wie Make und GCC und Strip und hier GZIP sehe ich hier auch noch, war wohl auch, ja gut, da sind ein paar werden reinstalled, das wäre jetzt dann Quatsch gewesen, aber manche Sachen waren halt jetzt einfach noch nicht drin. So, während der jetzt hier noch installiert, können wir schon mal nochmal in die Konsole von Holm gehen. Und machen jetzt ein git clone https doppelpunkt slash slash aur.arclinux.org slash yay.git. Denn darum geht es ja immer noch, wir wollen einen besseren Paketmanager. Wir haben jetzt einen neuen Ordner yay, in den gehen wir rein. Da gibt es drin eine Datei pkg-bild und in der steht drin, was gleich passieren soll. Jetzt gehen wir erst nochmal zurück auf die Konsole, aber fertig mit der Installation. Ja, ist er. Dann können wir jetzt eintippen make pkg-si. Das i steht für install und das s für mach mal, keine Ahnung. Er lädt jetzt die Sourcen von dem yay-Dings, die Sourcen sind ja schon da, oder er lädt jetzt irgendwas und kompiliert es und installiert es anschließend. Also ihr installiert uns jetzt das Paket yay aus den Sourcen oder was auch immer auf dem Arch User Repository liegt. Und genau diesem aus dem was auch immer, darum sollte man das auch nicht als root tun, denn als root könnte man dann möglicherweise böse Dinge tun. Bei den Arch User Repositories sollte man eh Vorsicht walten lassen. Im Endeffekt macht das aber niemand. Man tippt es einfach ein, dann hat man die Software drauf und fertig. Oder so. Aber das wäre ein anderes Thema, über das ich mich auch gerne mal mit jemandem unterhalte, der sich besser auskennt und der Beispiele nennen kann, warum das alles schlimm und scheiße ist. Wenn es denn schlimm und scheiße sein sollte. So, was er jetzt gemacht hat, er hat jetzt noch ein paar Sachen nachgeladen. Also es ist ja eine Go-Software, die er da jetzt kompilieren soll. Also hat er auch überhaupt mal Go nachgeladen, Go installiert. Und jetzt hat er dann das Yay-Skript, hat er dann halt kompiliert mit Go und ist damit fertig, hat anschließend ein Paket generiert, ein Paket, so wie wir es auch mit Pacman im Endeffekt installieren würden und genau das geschieht jetzt gerade. Proceed with installation ist dann schon eine Abfrage von Pacman, er hat jetzt ein sudo Pacman minus, ich glaube, großes U, Paketname des frisch neu installiert, kompilierten Pakets, ich sage jetzt yes und ab jetzt habe ich den Befehl yay. Yay. So, wenn ich nur yay eintippe, dann macht er ein Update vom Repository. Und wenn es neue Pakete gibt, die ich installiert habe, dann installiert er anschließend auch die Pakete neu. Und zwar alle Pakete, sowohl die, die Pacman installieren kann, als auch die aus dem AUR. Wenn ich jetzt also sage, yay, und wenn ich ein Paket installieren möchte, wie zum Beispiel Dialog, was wir ja vorhin hatten, tippe ich ein yay Dialog. Und dann zeigt er mir in der richtigen Reihenfolge, nämlich das Sinnvollste ganz unten, das ich auch finde, zeigt mir ein Core Dialog, aber auch mit dem mit dem Dings installed. Könnte ich jetzt nochmal reinstallen, falls es Probleme bringt, falls es aus welchen Gründen nicht mehr funktioniert, sage ich reinstall. Jetzt habe ich Dialog neu installiert in der Version. Möchte ich jetzt irgendetwas anderes installieren, Hardtop zum Beispiel. Da sucht er jetzt nach Hardtop. Jetzt könnte ich sagen, ich möchte jetzt Paket 1 installieren als Hardtop. Ich möchte aber auch gerne Paket 2 aus dem AOR, als aus den Sourcen Hardtop Solarized installieren. Und ich möchte außerdem noch die Pakete 7 bis 12 installieren. Und dann tut er das auch so. Das möchten wir jetzt nicht. Ich möchte Hardtop installieren. Wenn ich weiß, wie ein Programm, wie ein Paket heißt, kann ich auch trotzdem die Pacman-Syntax nutzen. Das wäre nämlich yay-s Hardtop. Und dann installiert er Hardtop. Er führt dann nämlich einfach nur ein Pacman-s aus für diesen Paketnamen. Hardtop ließ sich installieren. Wunderschön. Eigentlich will man aber, Tipp des Monats, GoTop. GoTop gibt es nur im AOR, aber GoTop ist wirklich richtig schön. Die Nummer 2 hätte ich gerne, dann wird es kompiliert. Das ist die aktuellere Version, das ist die 3003 und das, die Binary wäre die 3002. Hier fragt er mich jetzt, ob ich noch die Diff sehen will. Nein, möchte ich nicht. Lädt irgendwelche Dependencies noch nach und startet jetzt den Build, kompiliert jetzt dieses GoTop. Das dauert dann je nach Software verschieden lang. Hier soll es jetzt eigentlich gleich fertig sein. So, und jetzt hat er mir GoTop installiert und GoTop ist einfach nur richtig geil. Schaut euch diesen heißen Scheiß an. Das ist ein wunderschönes gepixeltes Top mit oben der CPU und rechts der RAM-Usage. Dann habe ich die Disk-Usage inklusive Schreib-Lese-Werten. Ich habe Temperaturen. Hier ist jetzt eine VM, da gibt es keine Temperaturen. Unten links habe ich die Network-Usage. Und ganz unten rechts habe ich dann auch noch einen Prozesswert, den ich mit C, M und P nach CPU-Last, MEM-Last oder Prozess-ID sortieren kann. Und wenn ich Tab drücke, dann habe ich auch das Grouping der Prozesse dann noch ausgeschaltet. Da sieht man jetzt hier, dass es halt da mehrere ZFS-Write-Prozesse gibt und so sind die jetzt dann gegroupt. Dann sieht man halt nur einen. Und wenn ich jetzt auf GoTop, ich mache noch ein Fragezeichen, dann sieht man noch, kann man ja Pause drücken, das muss ich jetzt nicht. Da sah man jetzt dann halt noch die Optionen. Ich kann jetzt auf den Befehl GoTop gehen, mache DD wie im VI. Im VI wäre DD, lösche diese Zeile, in GoTop ist, kille diesen Prozess und da das der Prozess war, in dem ich gerade war, bin ich jetzt wieder in Konsole. Wunderhübsch und schön. So, was man dann auch noch auf jeden Fall, glaube ich, möchte, fast auf jedem System, das ist ein OpenSSH. Wir installieren jetzt ein OpenSSH. Ihr seht, jetzt ab jetzt arbeite ich nur noch als User Holm und werde dann halt, wenn es notwendig ist, dann halt nach meinem Sudo-Passwort gefragt. Das ist ja eigentlich auch das, was man möchte. So, OpenSSH installieren wir. Ja, das ist schön. Systemctl enable SSHD. Das darf ich natürlich nicht, weil ich jetzt ja immer noch der User Holm bin. Deshalb habe ich es eben nochmal extra gesagt. Machen wir ein sudo systemctl. Da ich jetzt durch diese ganzen Install-Augen eben mein Passwort ja schon eingetippt habe, fragt er mich nicht danach. Und könnte jetzt dann auch den systemctl start sshd, könnte den jetzt auch dann auch direkt starten. Und sollte mich jetzt dann per SSH auf dem Rechner einloggen können. Gut, VirtualBox genattete Scheiße, irgendwas, das probiere ich jetzt nicht aus, das werdet ihr mir glauben. Ich denke, wer soweit mitgemacht hat und ein ZFS mit encrypteten Home installiert, der weiß auch, wie man SSH-Server installiert und konfiguriert. Jo, das wär's gewesen. Jetzt können wir noch einmal, ich habe jetzt vorhin die Keys nachgeladen, weil ich ja gezeigt habe, dass das alles anders nicht geht. Booten wir noch ein einziges Mal neu, um zu schauen, ob er, wenn ich Pullermann eintippe beim Booten, ob er dann auch wirklich mein Home mountet und dann der V der VM Linux und der J-Ordner drin ist. Ich muss jetzt mein Passwort eintippen. So, das habe ich getan und logge mich jetzt ein als Holm mit dem Passwort geheim und bin in meinem encrypteten Ordner. Key.de, das darf man nur als root. So. ja, wie man jetzt deutsche Tastatur konfiguriert, die richtige Zeilenzone setzt und so ein Quatsch. Also die hängt jetzt hier auch 2 Stunden hinterher. Aber es ist schon so spät, verdammt. Das weiß man dann halt selbst oder findet es im Arc-Wiki. Was man aber dann vielleicht auch noch gerne wollen würde, das wäre, wie gesagt, die ZSH. Man möchte möglicherweise OMyZSH als wunderbare Config. Und man möchte man möchte ZFS Auto Snapshot. Suchen wir nach ZFS Auto. ZFS Auto Snapshot, die Nummer 2. Ah, eben habe ich ja noch DHCP enabled. Das sollte jetzt, ich sollte jetzt auch Netz haben nach dem Booten. Also das System ist jetzt schon, was heißt schon? System ist jetzt halt quasi fertig. Ne? Ich möchte ZFS Auto Snapshot in der Version 1.2.4. Das ist der Eintrag Nummer 2. Ja, dann mach das mal, tu das mal, mach mal schön. Und logge mich jetzt aber trotzdem mal auf der anderen Konsole als Root ein. Und dem Root müsste man jetzt noch ein Passwort geben natürlich. Der hat immer noch kein Passwort. Der normale User hat ein Passwort, der Admin nicht. Das kann so nicht bleiben. ZFS List -t Snapshot. Zeig mir alle Snapshots an. Es gibt keine. ZFS Snapshot -r Z-Root. Was? Ach, ja, Z-Root at init. Man muss dem, dem Snapshot immer noch einen Namen mitgeben, natürlich, damit man weiß, was ist das für ein Snapshot. Ich habe jetzt einen Snapshot gemacht. Ich kann auch einen zweiten Snapshot. Minus R sagt, macht das Ganze rekursiv. Ich kann den Snapshot auch zurückrollen mit Rollback. Das lest ihr euch alles durch. Es gibt tausende Seiten, auf denen genau diese Grundfunktionalitäten beschrieben werden von ZFS. Was man jetzt vielleicht gerne hätte, wäre halt, dass regelmäßig Snapshots ausgeführt werden. Ich habe jetzt eben ZFS Auto Snapshot installiert. Das ist drauf, das ist durch. Das muss nur noch aktiviert werden. ZFS Auto Snapshot ist eigentlich nur ein Dings, das halt genau das macht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Snapshot und dann halt die Uhrzeit dahinter und noch irgendwann Z-Snap oder irgendwas dahinter schreibt und die Uhrzeit. Und dafür sorgt, dass wenn eine gewisse Anzahl an Snapshots erreicht ist, dass die alten dann gelöscht werden. Also er macht dann zum Beispiel viertelstündlich, das ist der Frequently Snapshot, der macht viertelstündlich, macht er, da löscht er dann halt, da lässt er glaube ich 8 Stück da. Also so hat man von den letzten 2 Stunden hat man immer die viertelstündlichen. Dann erstellt er stündlich welche, da lässt er den letzten Tag oder die letzten 2 Tage lässt er drauf. Täglich erstellt er, da lässt das eine Woche drauf. Wöchentlich erstellt er, da lässt das einen Monat drauf. Und monatlich erstellt er, da lässt das, glaube ich, ein Jahr drauf. Keine Ahnung. Danach werden die automatisch wieder gelöscht. Das kann man sich alles schön anschauen. ZFS-Auto-Snapshot, das steht auch. Das kann man dann auch selbst konfigurieren. Um das alles zu aktivieren, früher hätte man es per Cronjob gemacht, aber wir leben ja in der Zukunft. Und in der Zukunft benutzen wir für so etwas Systemd. Und zwar Systemd-Timer. Und dann wäre der systemctl enable zfs-auto-snapshot. So, genau so geht es nämlich nicht. Wir müssen in userlib-systemd jo, da sind wir schon mal richtig. So, und jetzt mache ich was, wofür mich alter Hasen aus. Ich mache nämlich ein Find-Pipe-Crap. Find-Punkt-Pipe-Crap ZFS. Und da haben wir die im System-Ordner. Wenn man Ahnung hat, macht man kein Find-Punkt-Pipe-Crap. Da macht man ein Find-RN ZFS. Punkt. Nee, auch nicht. nee. Find-r-name ZFS. Punkt. Nee. Find ist rekursiv -name zfs.find.-name.zfs. Nee. find.-r.name.zfs. So. Und wenn man das als, wenn man das genauso schlecht weiß wie ich und sich es einfach nicht merken kann, auch nach 25 Jahren und nicht, dann macht man find pipe crap zfs und dann ist gut. Na? Klar. So, jetzt gefunden habe ich es ja vorhin schon, CD System, und da gibt es dann ein ZFS Auto Snapshot Daily Service, ZFS Auto Snapshot Daily Timer, und wir enablen nur die Timer. Wir machen ein ZFS Enable. Ich bearbeite den Timer erstmal noch. Ich bearbeite ihn erst. ZFS Auto Snapshot Frequent.Timer. In dem Timer steht nämlich drin on Kalender Stern 015 und ich mache da jetzt einfach mal Stern Doppelpunkt nur durch 5 oder ich mache sogar ein 0 durch 1, dann sollte er alle Minute einen Snapshot machen. Und System CTL Enable ZFS-Auto-Snapshot-Frequent.Timer. Und starte ihn auch. Und jetzt mache ich ein Watch ZFS-List-T-Snapshot. Und wenn ich mich nicht vertan habe, sollten wir in 20 Sekunden dann unseren ersten automatisiert generierten Snapshot sehen. Spannung steigt, noch 6 Sekunden. Jetzt kann es auch sein, Systemd ist nicht auf die Sekunde genau. Systemd macht es dann halt einfach innerhalb der Zeit, in der es stattfinden soll. Oder es macht es auch nicht. Ja. Oder hätte ich den Service doch starten müssen und der Service orientiert sich am Timer, wann das macht? So war es, glaube ich, gewesen. Ich bin mit den System-Timern, wie gesagt, da ist er. Ja, okay. Hat dann halt 24 Sekunden gebraucht, bis er es gemacht hat. Der Snapshot selbst dauert keine Sekunde. Also in dem Moment, in dem man Snapshot erstellt, in dem man Return drückt, ist der Snapshot erstellt. System-D hat aber jetzt halt das Ganze erst in Sekunde paar 20 dann halt ausgeführt. So, und jetzt sehen wir einen rekursiven Snapshot von all unseren Datasets mit Datum, Uhrzeit und welche Art es denn war, Frequent nämlich. Und dann gäbe es halt, wie gesagt, noch stündlich und täglich und wöchentlich und monatlich. So, und jetzt definieren wir mal für das Zroot Pacman definieren wir jetzt noch, dass wir keine Snapshots wollen. Weil Zroot Pacman ist ja einfach nur ein Cache, über den ich ein Cache, in dem ich dann halt sehe, in dem dann halt die Pakete gecached werden. So, und das muss ich auch nicht in seinen Änderungen dann halt snapshotten. Zumindest nicht automatisch und minütlich oder alle 5 Minuten. Minütlich möchte man eh nicht snapshotten. Jetzt habe ich vorhin schon mal danach gesucht, wie der Parameter ist zum dieselben von Snapshots. Den weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber das gibt da hier. So, da steht doch was. ZFS, ja, okay, so. Da habe ich es gefunden, ZFS set com.sun Doppelpunkt auto minus snapshot gleich false für zroot / pacman. Und dann machen wir wieder ein watch minus list. Ach, verdammt, jetzt müssen wir wieder fast eine Minute warten. Und jetzt sollte beim nächsten Snapshot sollten jetzt dann halt alle Datasets sollten gesnapshottet werden, außer das untere Zroot Pacman. So, dann müssen wir jetzt noch ein paar Sekunden warten. So, und wenn das rum ist, dann haben wir es auch wirklich gepackt. Dann ist die Sendung hier vorbei. Aber ich denke, 1,5 Stunden für genau diese Sachen sind ja schon okay. 12, 17, 12. Müssen wir jetzt gleich in den nächsten Sekunden sollten die Snapshots durchgeführt werden. Und wenn ich mich nicht vertan habe, dann sollten jetzt gleich überall 4 Frequent auftauchen, außer bei dem letzten. Genau, und so ist es auch. Jetzt haben wir 4 Frequent Snapshots bei allen, außer bei dem Pac-Man. Jetzt müsste man die ersten erstellten Snapshots auch noch löschen von dem Pac-Man, denn Autosnapshot kümmert sich jetzt ja um Pac-Man gar nicht mehr, weil es ja bei Pac-Man ja keine Autosnapshots will und dementsprechend werden auch keine alten Snapshots mehr gelöscht. So, dann gucken wir uns aber noch einmal kurz das File hier an mit dem Frequent Timer. Da steht nämlich nicht drin, wie viele aufbewahrt werden von den Snapshots. Aber im Service steht da drin, im ZFS Autosnapshot-Frequent.Service, da steht drin, exec-start hier, da steht auch drin, was er dann macht, prefix-snapshot, und dann steht hier keep4. Keep4 steht da drin, weil diese Frequent ja alle Viertelstunde ausgeführt wird, dann hat man immer die 4 der letzten Stunde. Wenn man das jetzt umstellt auf 5, auf 5 Minuten, dann würde man halt vielleicht besser mehr als 4 aufheben. Also passt da auf, wenn ihr an den Werten fummelt im Timer, dass ihr gleichzeitig auch die Werte im Service dann entsprechend mit anpasst. Jo, und ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, auf dem Punkt, dass wir hier Schluss machen können. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören oder Zuschauen. Es gibt ja hier erstmals auch ein Video zur Sendung, was ja auch genau bei diesem Thema auch Sinn macht. Und ja, viel Spaß mit ZFS, viel Spaß mit ARC, viel Spaß am Gerät.